Kinderbetreuung, Kinder waschen, das ist unsexy, das hat nichts mit deiner Beziehung zu tun und trotzdem muss es gemacht werden. Und wenn dann jemand sagt, weißt du was, setz du dich doch jetzt mal in die Badewanne, ich mach das, ist geil. Oh,
ja, mega geil. Da würde ich sofort zu Physical Touch übergehen danach.
Jetzt kommt Werbung.
Kommen wir zu unserem heutigen Werbepartner und das ist HelloFresh. Und ich kann dir sagen, liebe Leila, ich bin Chefköchin zurzeit zu Hause. Ich habe richtig Bock auf Kochen. Ich glaube, das hat auch mit einer ganz gewissen Zeit was zu tun. Und zwar mit der Spargelzeit. Ich liebe Spargel, ich liebe weißen Spargel, ich liebe grünen Spargel. Und ich habe ein Gericht gekocht mit HelloFresh, weil ich normalerweise immer dieselben Spargelgerichte mache. Ich kann nämlich nur eins, aber dank HelloFresh kann ich jetzt ein zweites. Und zwar gerösteter Lachs mit grünem Spargel, Estragonsoße, ich liebe Estragon, und Radieschen-Apfelsalat. Ich sag dir, ich fühle mich wie in so einem Bauernrestaurant, aber so ein bisschen gehoben, mit so weißen Stühlen draußen, wenn ich die Augen zumache, so weil ich
fancy,
bin immer noch in meiner
fancy
Küche.
Hausmannskost.
Ey, richtig geil. Aber da habe ich mich sehr gefreut über das Rezept.
Ist für mich so ein Premium-Almansalat einfach.
Ja, wirklich, ist es
also,
auch.
Würde ich nie auf die Idee kommen, Radieschen und Äpfel
köstlich
in einen Salat zu schmeißen. In Kombination, aber klingt mega lecker nach so einem richtig so einem Sommersalat.
Dieser grüne Spargel zusammen mit dem gerösteten Lachs, mir läuft schon wieder das Wasser zusammen im Mund. Das ist so lecker gewesen. Dein Gericht kann es nicht toppen. Kann es nicht.
Nee, kann es auch nicht. Muss ich ehrlich sagen. Diesmal hast du einfach gewonnen.
Ich hab gewonnen.
Ich versuch's erst gar nicht. Das klingt wirklich nach dem besten Rezept. ja, mit HelloFresh kriegt ihr wöchentlich, wenn ihr wollt, eine Kochbox nach Hause mit super einfachen Rezepten, die ihr ganz easy nachkochen könnt und die nicht lange dauern, die so etwa 30 Minuten im Schnitt brauchen. Es gibt aber auch welche, die nur 15 Minuten brauchen. Und das Tolle ist, es kommen alle Zutaten in genau der Portionen schon geliefert, die ihr auch braucht für das Gericht. Das heißt, ihr habt super wenig Abfälle. HelloFresh achtet darauf, auch den Müll gering zu halten, auch was Verpackung angeht. Und ihr könnt halt wirklich Sachen frisch kochen. Ihr habt ein mega abwechslungsreiches Menü mit über 40 Rezepten, aus denen ihr wöchentlich auswählen könnt. Oder ihr macht es so wie ich und lasst euch einfach überraschen. Es gibt verschiedene Kriterien, die ihr ankreuzen könnt vorher. Wenn ihr zum Beispiel vegetarisch esst oder wenn ihr kleine Kinder zu Hause habt, dann gibt es auch so Familienrezepte. Und es ist einfach nur geil.
Ich finde auch vor allem HelloFresh, also gerade mit Kindern geil, weil also ich tappe oft in diese Falle, dass man sagt, oh, was soll ich denn jetzt schon wieder kochen? Weißt du, man muss ja dauernd kochen, wenn man Kinder irgendwie hat. Ich meine, ich kann ja nicht immer ins Restaurant gehen. Und trotzdem will man aber Abwechslung zu Hause haben. Und da ist HelloFresh wirklich eine geile Alternative. Vor allem, wenn man vielleicht nicht so der heftigste Kochprofi ist. Also ich würde sagen, ich kann gut kochen, aber man hat halt so seine speziellen Küchen, die man kann. Und den Rest, da denkt man, ach, das mache ich nicht, so viel Aufwand. Und mit HelloFresh kann man auf jeden Fall in der Welt der Kulinarik viel dazulernen. Absolute Empfehlung.
Mit dem Code HFVibers, alles groß geschrieben, HFVibers, spart ihr in Deutschland bis zu 120 Euro, in Österreich bis zu 130 Euro und in der Schweiz bis zu 140 Franken. Den kostenlosen Versand für die erste Box gibt's obendrauf. Und natürlich ist der Code für neue und auch für ehemalige Kunden und Kundinnen gültig. Alle Infos und die Links zum Einlösen des Codes findet ihr wie immer in unseren Shownotes.
Werbung Ende.
Einen wunderschönen Montag wünschen wir euch. Hier, eure Vibers. Das sind Leila Lowfire und Toya Diebel, meine kleine Wenigkeit. Wir sitzen in unseren Home-Studios, in unseren professionellen Home-Studios. Eure werden wahrscheinlich noch professioneller. Eigentlich, wenn ihr uns mit so einem iPhone aufnehmen würdet oder mit so einem billigen Android von 2002, dann wäre die Technik ähnlich wie unsere.
Ich finde es schön, dass du es immer dazu sagst, dass die Leute auch wissen, dass sie für ihr Nicht-Geld, was sie nicht bezahlen, wenigstens auch nichts bekommen.
Fair, das nenne ich fair. Nein, wir steigern uns natürlich. Das ist ganz einfach. Je mehr Leute zuhören, desto besser werden wir. So ist es. Leila, wie geht's dir? Das fragt man sich ja viel zu selten in heutigen Zeiten.
Ich bin krank.
Hast du schon wieder Corona?
Nee, ich glaube nicht. Ich habe mich noch nicht getestet heute, aber die letzten Tage hatte ich es noch nicht. Ja, keine Ahnung, ich bin mega krass verrotzt und wirklich doll verrotzt einfach nur und fertig.
Okay, und warum, das kommt die wichtigste Frage dieser Folge, warum siehst du dann heute so gut aus? Was ist mit deinen Haaren los? Ah,
danke, Toya.
Was geht bei deinen Haaren, ey? Was ist mit deinem Hals? What the fuck?
Hast du es noch nicht, doch, du hast das schon gesehen, oder?
Ja, aber das ist ja immer noch da. Ich habe gerade so ein Aufkleber, das ist aber kein echtes Tattoo. Ich stotter gerade so, Leila, mir, das könnt ihr ja nicht sehen, ihren Hals in die Kamera reckt. Du hast einen fetten Tigerkopf auf dem Hals, das ist aber nicht echt.
Es ist ein Leopard und ich bin jetzt endlich für immer asozial.
Ist das echt?
Es ist echt, ja klar, es ist echt. Ich würde jetzt ungern dran rubbeln, weil es ist noch relativ frisch, aber...
Darf ich es nochmal sehen? Boah, ist das krass. Es ist voll geil. Es ist richtig krass geil. Boah, ist das geil. Ist heftig geil. Wie oft habe ich geil gesagt? Es ist geil.
Mark Fischer gemacht. Ist das unbezahlte Werbung, wenn ich ihn nicht bezahle?
Ach, da. Ein Influencer, wir zahlen mir gar nichts. Nee, ey, sie ist mega, es ist mega geil, krass.
Es ist mein bester Freund.
Ich liebe Leopard. Ja. Ich könnte mir überall, ich habe ja auch lauter so Raubkatzen tätowiert. Ich glaube 3 Stück. Ich finde es voll geil.
Wirklich?
Ja. Fett. Natürlich nicht auf dem Hals. Bin ich voll eifersüchtig. Was sagt dein Kind? Mama, du hast da Dreck.
Mein Kind sagt, der Leopard ist ein sehr lieber Leopard, der beißt nicht. Ich habe gesagt, mein Leopard beißt dich nicht. Aber Leoparden können schon beißen, aber mein Leopard beißt dich natürlich
nicht. Aber meine
nicht. Weil du mein Kind bist, habe ich gesagt.
Aber nur deswegen. Ich würde gerne Bezug nehmen auf die letzte Folge. Die hieß ja Rabenmilfs mit Milcheinschuss. Übrigens, wie ich finde, einer unserer allerbesten Titel neben Geburtswurst. Also wir haben ja eh schon ganz tolle Titel, aber der ist auch wunderbar gewesen. Und eine junge Frau hat uns geschrieben und wollte Bezug auf das Wort Rabenmutter nehmen, was wir ja mit Rabenmilfs gemeint hat. Sie hat uns geschrieben, hallo ihr beiden, ich möchte mich kurz für Rabenmütter stark machen. Entgegen der Redewendung sind Raben nämlich ziemlich tolle Eltern. Tatsächlich sind Raben ausgesprochen schlaue Tiere und sehr behütende Eltern, die sich gerne um ihr Nachwuchs sorgen. Ob sie mit den Raben schon gesprochen hat, würde ich ja gerne wissen. Naja, dass in der deutschen Sprache die Bezeichnung Rabenmutter trotzdem für eine schlechte Mutter genutzt wird, ist die Folge eines alten Missverständnisses. Seit ich das weiß, nehme ich es als Kompliment auf, wenn mich jemand als Rabenmutter bezeichnet.
Okay, das heißt, uns wird auch das Rabenmutter-Dasein jetzt abgesprochen, weil wir ja keine fürsorglichen Eltern sind.
Nichts dürfen wir mehr. Interessant. Ich würde gerne wissen, was das für ein altes Missverständnis ist, aber auch das werden wir... In einer der nächsten Folgen. Wir brauchen irgendwelche Spoiler, ja. Irgendwelche Cliffhanger.
Genau, lass uns das einfach durch 10 Folgen jetzt durchziehen. Ja. Heute euer Rabenmilf-Update.
Ja.
Ja, wir wollten ja heute, also Moment, das würde ich gerne nochmal anders formulieren. Du wolltest ja heute über Beziehungen sprechen.
Wir können es noch anders formulieren. Also du wolltest auch über Beziehungen sprechen, wusstest aber nicht, was du dazu zu sagen hast.
Ja, irgendwie, also ich weiß nicht, ich finde gerade, ich bin gerade so kopfmäßig sehr voll mit Dingen, ja. Muss ich sagen. Und Beziehungen haben da jetzt gerade keinen großen Raum. Hm.
Glaubst du, das sagen nicht vor allem Leute, die zum Beispiel nicht in einer festen Beziehung sind?
Nee, würde ich nicht sagen. Also es hatte bei mir auch schon immer, unabhängig von meinem Beziehungsstatus, würde ich sagen, einen großen Raum, weil es mich einfach mega interessiert. So generell, ne? So Beziehungskonstellationen und was man in Beziehungen irgendwie tun kann, um irgendwie, das besser zu können und so weiter. Das hat bestimmt auch so biografische Gründe bei mir. Aber es gibt einfach Phasen, wo ich mich, glaube ich, intensiver damit auseinandersetze als jetzt gerade. Einfach, okay. Ich bin gerade so mit anderen Bereichen, also gar nicht so irgendwie so Single-Sachen, die sind auch gerade gar nicht so da, sondern einfach irgendwie bei mir ist gerade so Arbeit, Kind und so. Also ich will das jetzt nicht alles aufzählen, aber keine Ahnung. Deswegen war ich so, als du das gesagt hast, war ich so, okay, ich glaube, ich höre Toya einfach zu und stelle ein paar Fragen.
Und, aber erst will ich dich ausquetschen. Weil was mich schon... Ja, natürlich. Denn wenn du das so sagst, bedeutet das auch, dass du dich zum Beispiel nicht datest? Weil wir haben in den letzten Folgen schon mal rausgehört, dass du dich schon ab und zu mal datest.
Ja, tue ich schon. Aber es ist irgendwie gerade nicht so, kennst du das nicht? Manchmal sind Themen nicht so relevant. Wenn ich dich jetzt über, keine Ahnung, Sex frage oder so, sagst du mir bestimmt auch, dass es gerade nicht so relevant für dich ist.
Würde ich dich kurz fragen nochmal, was genau du meinst.
Das ist, weißt du noch, wie deine zwei Kids entstanden sind?
Puh.
Die zweimal, die du die letzten 4 Jahre Sex hattest. Nein. Nein, aber deswegen, also es ist halt irgendwie so, weißt du, du kennst das doch, oder? Man hat so verschiedene Themenwelten, die um einen rumschwirren und manchmal sind sie da und manchmal sind sie halt nicht da.
Ja, wie so eine Torte stelle ich mir das halt vor. Manche, genau. die so ein Tortendiagramm und die Arbeit oder Business-Kind nimmt sehr viel ein und dann vielleicht in meinem Fall Partnerschaft und dann ist natürlich Sex vielleicht ein eher kleineres Tortenstück. So ein Tortenstück, das man so einen Halbjährigen gibt, um damit die mal daran nuckeln und dann schmeißt das einfach einen Hund in den Topf. So. Das ist mein Sexleben.
Du wartest einfach, bis sie es selbst auf den Boden schmeißen, damit du es wegmachen kannst und sagen kannst, oh nein, schade, kein Zucker für dich heute.
Genau, dann esse ich das vom Boden. So sieht mein Sexleben aus.
Oh Gott.
Ja. Ich wollte nicht mal hier einen Fact in den Raum schmeißen, warum ich das immer wieder sehr interessant finde, über Liebesbeziehungen zu sprechen. Es gibt ja, wie du gerade schon erwähnt hast, alle möglichen Konstellationen, aber 62% der Deutschen sind mit ihrem Liebesleben zufrieden.
Wow, und das hätte ich nicht gedacht.
Das hätte ich nämlich auch nicht gedacht. Und ich wollte dich mal fragen, was du von dieser Zahl hältst.
Ey, ich hätte das Gefühl, ne, wirklich gefühlte Wahrheit würde ich das auch nennen, dass so ziemlich alle unzufrieden sind mit ihrem Beziehungsstatus auf irgendeine Art und Weise, egal ob die Single sind oder in Beziehung. Weil ich kenne super viele Leute, die, okay, ja, das ist jetzt vielleicht blöd, wenn ich das sage. Hi, alle Pärchen, die ich kenne, bitte hört jetzt weg. Nein, aber ich kenne Leute auf jeden Fall, die in Beziehung sind und halt immer so ein bisschen Trouble haben.
Mhm.
Und ich kenne aber auch Leute, die so Single sind und da halt Trouble haben. Also irgendwie finde ich, macht es keinen großen Unterschied. Und deswegen hätte ich gedacht, dass so, keine Ahnung, 80% unglücklich sind. So schlimm das auch klingt.
Ich frage mich halt, ob das was, ja, ob das vielleicht jetzt, ich weiß nicht, von wann diese Zahlen sind, ne, wann die erhoben worden sind. Aber ich kann mir halt, vor Corona, ich kann mir vorstellen, dass natürlich diese Pandemie und jetzt ein Krieg, der spielt sicherlich damit rein, dass man sich mit sich selber, also dass man mit sich selber unzufrieden ist und vielleicht das auch gar nicht so definieren kann. Man ist einfach unzufrieden. Und wenn man generell unzufrieden ist, wie soll man denn dann zufrieden in der Beziehung sein?
Ja, und es ist ja auch so, dass gerade auch Beziehungen mit Kindern irgendwie krass Druck von außen bekommen haben durch die Pandemie. Viel mehr Care-Arbeit muss in der Familie übernommen werden. Das führt wieder zu mehr Streitigkeiten, Diskussionen. Menschen müssen uns zurückstecken. Und wenn das dann halt nicht genau gleichmäßig oder gleichberechtigt aufgeteilt ist, dann führt das halt zu noch mehr Spannung und so. Also ich glaube schon, dass die Pandemie da krasse Auswirkungen nochmal drauf hat.
Ich weiß nicht, ob du die Zahlen jetzt auch vor dir liegen hast.
Ja.
Aber, ach, hast du? Verdammte Axt. Ich wollte dich nämlich raten lassen, dann sage ich es einfach so. 60% der Deutschen über 18 sind in einer Beziehung. Überrascht dich das?
Ja.
Hättest du gedacht, das sind weniger? Es ist über die Hälfte der Deutschen sind in einer festen Beziehung.
Ja, nee, wobei doch, das macht schon Sinn. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist es, ja, doch, kann schon sein. Was hättest du gedacht? Weniger oder mehr?
Ich glaube, ich hätte mehr als die Hälfte geschätzt.
Aber das sind auch alles so, ich finde, das sind so vage Zahlen, weißt du? Weil die irgendwie, das ist halt nichts Krasses.
Also mich hat noch nie jemand vom Institut gefragt, ob ich in einer Beziehung bin. Bin ich bei diesen 60% auch dabei?
Ob ich in einer Beziehung
bin ich da auch dabei? Ihr habt mich nicht mitgezählt.
Okay, ja, es sind 60,00001%. Was ich auch gar nicht geglaubt habe von den Zahlen, die unsere Redakteurin Julia, jetzt dürfen sie, wir dürfen sie benennen, oder? Die Probezeit wurde verlängert. Herzlich willkommen im Team Julia.
Stopp. Nicht Probezeit wurde verlängert. Die Probezeit ist abgeschlossen.
Ja, okay.
Julia ist jetzt fester Bestandteil hinter den Kulissen und ein bisschen, macht sie manchmal so einen kleinen Vorhang auf und steckt ihren Julia-Kopf durch und zeigt, dass sie unsere
Redakteurin
ist.
Weiß sie das schon?
Ja, das hört sie ja jetzt, wenn sie die Folge schneidet,
okay.
Oder?
Cool. Sehr schön.
Jetzt kommt Werbung.
Kommen wir zu unserer heutigen Werbepartnerin. Das ist Tamaris.
Tamaris
begleitet uns tatsächlich ja jetzt schon seit einiger Zeit. Nicht nur Laufsteg erprobt, sondern auch bei mir zu Hause in Hackelburg. Ich habe tatsächlich ein ultra bequem, also ich bin jetzt halt eher von einer bequemen Sparte, musst du wissen, Leila. Ich habe mir Sandalen bestellt. Du läufst wie auf Wolken. Ich weiß nicht, was Tamaris macht. Ich weiß nicht, wie die Sohlen hinbekommen. Das ist wie so ein Memory-Foam-Effekt. Das ist unglaublich. Es ist alles bequem. Es fühlt sich alles an, wie auf Hausschuhe laufen. Selbst die High Heels, die ich damals in Hamburg anhatte.
Die ich ja jetzt auch
so
habe.
Die du mir nachgekauft hast, ja. Obwohl es ja mein Schuh ist. Selbst da kannst du super bequem laufen, was ich krass finde, weil ich finde alle High Heels unbequem. Aber Gut, vielleicht ist das auch Zauberei, ich weiß es nicht.
Vielleicht ist es Zauberei, vielleicht ist Tamaras aber auch einfach eine Brand, die Frauen in jedem Alter eine treue Lebensbegleiterin sein möchte. So schön, weil die Schuhe von Tamaras wirklich sowohl in den Alltag passen, euch auf eurem Spielplatzbesuch begleiten, aber auch Schuhe sind für die ganz besonderen Tage. Ich habe auch letztens bei einer Influencerin gesehen, dass sie auf ihrer Hochzeit Tamaris High Heels anhatte. Und ja, das war keine Kooperation, Leute. Die hat sie sich wirklich ausgesucht.
Weil die bequem sind, weil die geil aussehen und bequem sind.
Du kannst den ganzen Tag darauf rumlaufen, tanzen, alles. Ne? Und es gibt ja auch nicht nur super schicke Schuhe bei Tamaris, die bequem sind, sondern auch geile Sneakers. Ich bin ja so jemand, ich ziehe immer gerne weiße Sneakers an. Mhm. Ich habe inzwischen sogar so verschiedene Sneakers für verschiedene Situationen, weil ich gerne auch auf Veranstaltungen Sneakers anziehe. Dann will ich aber die sauberen anziehen.
Ja, mach ich auch.
Deswegen habe ich jetzt Baustellen-Sneakers und ich habe Ausgeh-Sneakers. Und es gibt bei Tamaris einfach so ein schönes Paar Sneakers und der heißt einfach Sneaker-Weiß. Ihr könnt das einfach schauen auf der Tamaris-Webseite. Es ist so ein Prototyp von einem Sneaker, aber der hat halt so noch so einen Twist, weil wenn ihr nicht ganz weiße Schuhe mögt, dann könnt ihr euch den in Flieder zum Beispiel kaufen, was ich voll die schöne Farbe finde. Und dann hat er einfach so fliederne Stellen. Wie nennt man das? Das sieht gut aus.
Ein Fliederfleck. Wenn ihr euch jetzt sagt, Mensch, den Fliederfleck von Layla, den möchte ich auch an den Füßen haben, den bekommt ihr bei Tamaris, aber nicht nur das. Es gibt ganze Styles. Ihr könnt euch quasi von Kopf bis Fuß in Tamaris reinschmeißen. Und natürlich gibt es bei uns ein kleines Goodie, denn wir haben einen Code. Damit spart ihr ganze 15% auf tamaris.com. Der Code heißt Vibers15. Alles groß geschrieben. Vibers15. Hey, ich sag euch, diese schwarzen Lackpumps mit dem Riemchen, die braucht wirklich... Jeder braucht die, sogar Layla.
Der Code ist gültig, solange ihr diese Werbung hört. Und alle weiteren Bedingungen zum Einlösen des Codes sowie den Link findet ihr wie immer auch in unseren Shownotes.
Werbung Ende.
Genau, also die Zahl, die ich auf jeden Fall nicht geglaubt habe, ist, dass 34% in einer Beziehung schon mal fremdgegangen sind.
Das sind mehr, oder?
Ich glaube auch.
Ich glaube auch, dass das mehr sind. Ey, sorry, aber die meisten Leute geben das doch nicht mal im engsten Freundeskreis zu. Also,
ja, stell dir vor, jemand ruft dich an. Hallo, hier ist so ein Institut für Umfragen. Sind Sie schon mal fremdgegangen? Ey, ganz ehrlich, wenn ich fremdgehen würde, würde ich sofort auflegen und sagen, ey, du hast mein Handy schon wieder durchgeschaut.
Ja, oder du machst es proaktiv und rufst beim Gesundheitsamt an. Ja, also sie wollten mal ganz kurz sagen, ich bin gestern fremdgegangen. Du, ich glaube, dass die meisten Leute, weil ich gerade gesagt habe, vor den engsten Freunden das nicht zugeben, ich glaube, die meisten Leute geben das nicht mal vor sich selbst zu. Dass sie fremdgegangen sind.
Also wir berufen uns hier auf eine Parship-Studie, die auf jeden Fall nicht so ganz wissenschaftlich ist.
Bist du fremdgegangen? Habe ich dich schon ein paar Mal gefragt.
Ich bin noch nie fremdgegangen in meinem Leben. Und ich gebe damit auch immer an, weil ich das irgendwie ganz cool finde.
Ja, ich gebe damit auch immer an. Ich finde das ehrlich gesagt auch ein tolles, ich finde, das ist ein sehr edler Charakterzug. Eigentlich darf man dafür gar keine Medaillen bekommen, weil für mich das eine Selbstverständlichkeit ist, dass man den Gegenüber nicht bescheißt. Aber ja, anscheinend ist das halt so, dass man da schon drauf stolz sein kann, wenn man es nicht gemacht
hat. Aber wurdest
du
schon mal betrogen?
Nee, ich glaube nicht. Nee, ich glaube nicht. Also letzten Endes, ganz sicher weiß man es sicherlich nie. Aber nicht, dass ich wüsste es nicht. Ich weiß, dass mal, mein Freund hat mal, oder ein Freund, nicht mein Freund, ein Freund hat mal, ein Ex-Freund, sagt man ja im Deutschen, hat mal mit mir Schluss gemacht und hat direkt danach eine andere gehabt. Da ist natürlich, da liegt das natürlich nahe, sehe ich jetzt mittlerweile im Nachhinein so, wahrscheinlich hatten die schon mal was, ne? Kann schon sein. Aber ich habe ihn nie gefragt oder auch aus dem Grund, weil ich es im Nachhinein dann auch nicht mehr wissen wollte. Ich dachte, komm, das tue ich mir nicht mehr an.
Ja, so eine Situation hatte ich auch schon mal. Also ich war, mir hat es auch nie jemand irgendwas gesagt, aber ich hatte auch schon mal eine Situation, wo direkt danach das so übergegangen ist. Also mein Ex-Freund ist übergegangen zu einer Freundin von ihm, die nur eine Freundin war natürlich die ganze Zeit, wo ich schon so war, so ich hatte das Gefühl, dass sie schon sehr interessiert an ihm ist und hatte ihm das auch schon mal gesagt und er war so, hä, nein, auf gar keinen Fall und dann so zwei Tage später gefühlt.
Hä, bist du bescheuert?
Ja, das ist deine neue Freundin. Okay, ja, aber die haben sich, glaube ich, auch ganz gut gefunden.
Okay, schön für die. Fahrt zur Hölle!
Ja, ist auch schon so lange, ich glaube, die sind auch nicht mehr zusammen, aber...
Da sind die schon.
Sie hatten auf jeden Fall beide ähnlich unangenehme Eigenschaften.
Eigenschaften ist ein guter Stichpunkt, Layla. Was sind denn für dich so Eigenschaften, Zutaten, eine Beziehung, die Potenzial hat, langfristig zu funktionieren. Jetzt mal, wir sprechen, wenn wir von Beziehung sprechen, wir beide haben ja zum Beispiel auch ein bisschen unterschiedlichen Blick auf, was eine Beziehung ist, was das bedeutet, können wir vielleicht auch mal definieren. Ich spreche jetzt nicht von einer monogamen Festbeziehung, vielleicht kann es einfach mal eine Beziehung sein, so wie jeder das von uns jetzt auslegt.
Ich finde, also Kommunikation ist so oberste Prio in Beziehungen. Also wenn man gut miteinander reden kann und zwar auch über Sachen, die halt auch kränken können, dann ist das für mich schon so, würde ich sagen, 70% oder also irgendwas zwischen 60% und 70% von meiner Beziehungstorte, die ich gerne hätte. Und dann ist auch so ein bisschen natürlich die Art, wie man miteinander umgeht. Aber das ist ja auch Kommunikation eigentlich, ne? Mhm. Ja. Ich habe auf jeden Fall gerne das Gefühl, dass ich immer genug Sex habe und nicht zu wenig, aber auch nicht zu viel. Also weißt du, dass man irgendwie, dass beide Personen gleich viel Bock auf Sex haben und am liebsten immer zu den gleichen Zeitpunkten und so.
Also ich habe noch nie in meinem Leben eine Partnerschaft geführt, wo wir beide gleich viel Bock auf Sex hatten.
Okay, ich weiß, das ist so jetzt mega Utopie, was ich sage, aber du hast mich ja gefragt, ne?
Ja, ja.
Was für mich zum Beispiel auch okay wäre, wenn einer mal mehr Bock hat und dann das in der anderen Phase der Beziehung der andere mal mehr Bock hat, weißt du? Mhm. Was ich halt richtig schlimm finde, ist, wenn eine Person immer mehr Bock hat und die andere Person immer weniger Bock. Weil dann ist da so ein Ungleichgewicht, das zu so ekligen Dynamiken führen kann. Und was eine Beziehung für mich auch inzwischen auf jeden Fall braucht, ist halt eine krasse Perspektive. Also, dass man zusammen so plant und sich Ziele setzt und sich so zusammen die Zukunft ausmalt auf jeden Fall. Das ist mir halt irgendwie inzwischen voll wichtig.
Wenn du jemanden datest, jemanden neuen kennengelernt hast, gehst du dann in dieses Treffen rein mit nicht falsch verstehen, nicht, dass du das jetzt auf dem Zettel geschrieben hast und denkst, ich muss das jetzt fühlen, ich muss das jetzt denken, weil sonst war das Date kacke, sondern quasi mit dem leichten Gefühl rein, wenn ich mich mit diesem Typen weiter treffe, mit diesem Menschen weiter treffe, dann muss ich mir alles mit dieser Person vorstellen können, damit es weitergeht.
Nee, gar nicht. Aber ich bin auch gar niemand, der irgendwie so beim Dating auf der Suche ist, ne? Also ich bin eher so, gibt's noch so andere Phasen, bevor das überhaupt relevant wird für eine potenzielle Beziehung. Also wenn ich jemanden kennenlerne, dann will ich den erstmal attraktiv finden und kennenlernen und irgendwie mit dem Sex haben und eine gute Zeit haben. Und wenn ich dann merke, wow, irgendwie der Sex ist super und man kann sich auch richtig gut unterhalten und ich fange an, mich wirklich für den Menschen zu interessieren, dann lerne ich den nochmal ganz anders kennen und dann ist es so auf dem Tisch, dass es so eine potenzielle Beziehung werden kann. Und das heißt nicht, dass diese Phasen irgendwie super lang sein müssen, die können auch mal ganz, ganz kurz sein, aber generell gehe ich ans Dating eher so ran, dass ich halt irgendwie guten Sex haben will und gute Gespräche und dann so beziehungsmäßig kommt das dann entweder von alleine oder nicht, wie halt in den meisten Fällen, weil ich bin jetzt niemand, der sich irgendwie so auf jede Person einlässt, auf jeden Fall. Also gar nicht.
Gute Gespräche. Du hast aber auch schon mal gesagt, wenn du jemanden kennenlernst, dann darf der auch einfach mal gern die Schnauze halten von Sekunde 1 und es gibt nur Sex.
Das ist dann Phase 1. Ja, also das sage ich halt oft, wenn ich frustriert bin von Gesprächen, ne? Weil es kann das halt auch kaputt machen. Ich habe halt gerne auch mal Sex einfach mit der Vorstellung von der Person, die ich habe. Mit einer Projektion sozusagen.
Das ist dein Fetisch, glaube ich.
Das ist mein Fetisch, ja. Oh Gott, ich kann mir so tolle Menschen vorstellen, das kannst du dir gar nicht vorstellen.
Dein Fetisch ist, sich eine eigene Version in die Hülle eines Menschen rein zu projizieren.
Oh mein Gott, ja, das ist total.
Weißt du, was geil wäre, wenn du dann während dem Sex so Zwiegespräche führen würdest? Weil du dir dann selber das Gespräch so, oh ja, genau, sag nochmal, dass du Bikinis geil findest.
Ja, ich finde Bikinis geil. Was hältst du von gleichberechtigter Elternschaft? Oh
ich liebe
Gott,
gleichberechtigte Elternschaft.
Ja, voll. Eine Sache würde ich gerne mal kurz sagen, weil ich glaube, vielen Leuten ist es nicht bewusst. Ich mache seit wirklich sehr vielen Jahren einen Podcast, wo ich auch sehr intensiv über Beziehungen und Sex spreche und vor allem aber auch über eins, nämlich meine Wünsche. Und das ist was einen sehr verletzlich macht, weil eben die Möglichkeit besteht, dass wenn man neue Menschen kennenlernt, dass die sich einfach 6 Jahre Podcast durchhören und dann genau das werden, was man sich wünscht. Und ich will da nicht so zeitlich genau drauf eingehen, aber ich hatte das schon mal.
Weil sie die Rolle versuchen zu spielen.
Genau.
Aha.
Ich hatte das schon mal, dass jemand so komplett eine Persönlichkeit angenommen hat, von der ausgegangen ist, dass sie mir gefallen könnte. Und ich kann mal so sagen, es hat sehr gut funktioniert und es war sehr, krass, sehr schlimm für mich, als es dann irgendwann so gebröckelt ist. Und es gibt einfach sehr viele schlimme Menschen da draußen. Und ja, das wollte ich einfach mal loswerden, weil ich denke die ganze Zeit schon, seit Anfang dieser Folge, denke ich darüber nach, wer in Zukunft irgendwie diese Folge hören könnte und mir irgendwas so vorspielen könnte, weißt du?
Ja, ey, das ist da, also da muss man aber echt ein crazy Psychopath sein, Mann. Also jemand, der sich, aber das ist ja quasi eine Eigenschaft von Psychopathen, ne? Und auch gerne mal von Narzissten.
Mir ist noch nicht ein nicht crazy Psychopath begegnet.
Aber das ist krass, weil das ist ja auch, um da nochmal drauf einzugehen, das ist ja, wenn man diesen Podcast hört und uns zuhört und in deinem Fall ja über sehr viele Jahre in einem Beziehungs- oder Sex-Podcast, dann kann man ja wirklich, man kann ja sich Sachen anlernen. Also,
es ist ziemlich spooky. Ich meine, es kann auch gut sein, ne? Also, gerade was so Sex angeht.
Lernen, ja.
Jemand mal einfach so, weiß nicht, 60 Stunden Hörmaterial geben und dann macht er genau das, worauf ich Bock habe, ohne dass ich jemals mit ihm geredet habe. Das könnte natürlich auf jeden Fall von Vorteil sein, aber ja, ich weiß nicht, ob das so geil ist, auch für mich. Das ist, glaube ich, nicht so cool, wenn ich weiß, dass jemand das nur macht, weil mir gefallen will.
Also ich sag dir mal, was für mich gute Zutaten sind.
Ja, sehr gerne.
Für eine langfristige, oder für eine gut funktionierende Beziehung. Ich fange jetzt mal nicht von meiner eigenen an, sondern vielleicht eher so dieses, wenn man sich kennenlernt. Für mich absolut mega hot, mega sexy, dass ich sofort umfalle und denke, oh Gott, ich will mit dir Kinder haben, ist eine Mischung aus Humor und Intelligenz.
Ja, das wollte ich gerade sagen, als du mich unterbrochen hast, dass das die letzte Ding von der Torte ist. Aber,
oh, meinst das Erste? Oh mein Gott. Ist das nicht romantisch?
Das ist das Größte?
Ja, weil für mich Humor und Intelligenz eine gewisse Reife und Qualität der Kommunikation voraussetzt.
Finde ich überhaupt nicht.
Nee?
Also ich hatte irgendwann mal das Ding auf jeden Fall, dass ich mich sehr über einen sehr langen Zeitraum mit jemandem getroffen habe und humormäßig richtig geil. Aber wirklich, ich habe mit diesen Menschen in einem Dreivierteljahr kein einziges ernstes Gespräch geführt. Und ich dachte auch immer, das wäre irgendwie so ein Großteil. Aber ich finde, Deep Talk ist auf jeden Fall eine meiner Liebessprachen.
Ja.
Und ich finde, das muss halt so beides da sein. Weil wenn jemand nur witzig ist und nur albern, dann denke ich mir irgendwann so, keine Ahnung, was ist dir passiert im Leben?
Das ist aber, das finde ich, das muss man unterscheiden. Also ich stehe nicht auf Clowns, ne? Also das ist ja dann im Prinzip auch eine Rolle, die man spielt, wenn man immer nur witzig sein will und sich über alles lustig macht und aus allem einen Gag macht und so. Das ist ja auch eine gewisse Art der Unsicherheit. Man versucht ja irgendwie was da einzunehmen. Ich meine eher, meine Vorliebe des Humors ist eben dieser intelligente Humor, nicht albern sein, auch mal albern sein. Aber ich meine, ich brauche jetzt nicht den Humor beschreiben. Jeder von uns hat einen eigenen Geschmack für Humor. Aber
man kann es immer ganz gut mit Serien beschreiben. Was ist deine Serie, die du humormäßig richtig unterschreiben würdest?
The Office.
Okay,
The Office.
Ja, dachte ich mir. Bei mir wäre es Brooklyn Nine-Nine.
Das kenne ich gar nicht.
Kannst du nicht?
Nee.
Okay.
Also Office ist so, für alle, die das nicht kennen, Stromberg hat es 1:1 deutsch adaptiert. Ich finde Stromberg auch cool, aber einfach nur, weil es die exakte 1:1 Kopie von The Office ist. The Office ist aber noch besser. Unfassbar witzig, ja. Und wenn jemand diesen Humor versteht und mit mir da gemeinsam drüber lachen kann, auch so Family Guy und so, das ist genauso mein Ding. Und ich finde, vielleicht sagt das jeder über sich selber, ich habe einen sehr speziellen Humor. Und wenn man dann jemanden findet, der über die gleichen Sachen lacht und die gleichen Seitenhiebe macht und so, die versteht und man lacht über die Witze, dann, also ich, das finde ich so, da strömt in mir Liebe. Wenn ich weiß, mein Partner lacht mit mir zusammen über Dinge, die wir gut finden, so. Und weil du Deep Talk sagst, damit meine ich ja diese Intelligenz, die ich da voraussetze, dass man gemeinsam auf einem ungefähren Level ist. Weil wenn man jemanden hat, der viel schlauer ist als man selbst, dann finde ich, ist da oft die Gefahr da, dass man sich bevormundet fühlt. Ne? Es gibt ja Leute, die es auch gerne raushängen lassen, ne? Dass man.
Ja, oder nicht ernst genommen, also so.
Genau.
Im Kontrast jetzt so, ne? Dass man halt merkt, okay, da ist jemand, der macht sich noch nicht mal die Mühe, das zu erklären, was er dir gerade mitteilen wollte, weil er irgendwie das Gefühl hat, du verstehst es nicht.
Ja, aber genau das hatte ich tatsächlich schon, dass jemand, der sehr politisch wahnsinnig versiert war, Und ich bin jetzt wirklich kein kompletter Grünschnabel auf dem Gebiet. Aber der hat so getan, als wüsste ich wirklich gar nichts. So gar nichts, gar nichts. Und es gibt Leute, denen das Spaß macht, fortzuführen, wenn du was nicht weißt. Und es sind Leute, die dann gerne auch zum Beispiel, und das finde ich so eine eklige Art, und es gibt sicherlich auch in vielen Beziehungen Fragen stellen. So, ach, echt, du interessierst dich für Politik? Ja, wer war denn 1964 Bundeskanzler? Weißt du, und dann denkst du dir, und selbst wenn du das vielleicht eigentlich weißt und nachdenkst, läuft dir doch sofort, wird dir sofort heiß und denkst dir so,
warum musst du dich rechtfertigen?
Warum bringst du mich überhaupt in die Situation? So. Ja, und vielleicht ist es mir dann unangenehm, dass ich es vielleicht nicht ad hoc weiß, aber warum bringst du mich überhaupt in die Situation? Und ich finde, das ist zum Beispiel auch ein großer Pfeiler in so einer gut funktionierenden Beziehung, und es ist gerade für eine langfristige Beziehung wahnsinnig wichtig, dass diese Art der Kommunikation, den anderen nicht vorzuführen und dem anderen nicht das Gefühl zu geben, schlechter zu sein oder nicht intelligent genug zu sein, einfach schlechter zu sein als man selbst, das ist das pure Gift.
Ja, finde ich auch. Sehe ich genauso. Also ab dem Punkt, wo man sich gegenseitig auch nichts Gutes mehr will, ist es irgendwie für mich eine gescheiterte Beziehung.
Ja, total. Und ich glaube, man weiß aber oft nicht, dass man gar nicht mehr nur das Gute für den anderen will. Ich glaube, das ist ein ganz schleichender Prozess, dass man vielleicht auf einmal merkt, oh, der nervt mich, sie nervt mich.
Das finde ich zum Beispiel gar nicht so schlimm. Man kann sich auch mal nerven. Das finde ich normal, weil jeder hat so ein unterschiedliches Nähebedürfnis. Und das halt so synchron zu halten, ist für mich genauso unmöglich wie die Libido synchron zu halten, weißt du? Das finde ich in Ordnung, so Nerven finde ich nicht schlimm. Ich finde, es ist halt eher dieses, wenn man den anderen wirklich versucht, unglücklich zu machen, auf irgendeine Art und Weise, das kann ja auch einfach so ihn auf seine Fehler die ganze Zeit stoßen sein oder sowas, weißt du?
Ich glaube, das merkt man aber manchmal
jetzt
nicht gar
nicht. Konstruktiv oder so, ja klar, kann man auch unbewusst machen. Aber das, ich wollte nur sagen, dass das mit dem Nerven, das ist für mich ausgeschlossen.
Und es mit dem Sex, auch ne? So, weil du meintest, dass das für dich so ein hoher Stellenwert hat. Das hätten wir uns vor 5 Jahren unterhalten. Und du hättest mich gefragt, wie wichtig ist dir körperliche Zuneigung und Sex in der Beziehung, dann hätte ich wahrscheinlich gesagt, ja, es ist Platz 2. Also es ist unfassbar wichtig. Ich hätte dann gesagt, ja, ich bin ein wahnsinnig sexueller Typ, mir ist das wahnsinnig wichtig, ich habe gern viel Sex. Und dann muss ich jetzt aber sagen, ein paar Jahre später mit 2 Kindern, 2 Kleinkindern, mit wenig Schlaf, mit einem anderen Körper, mit einem neuen Körpergefühl, ist das ein paar Stellen weiter runtergerutscht.
Ja, und das kann ich aber total verstehen, ja.
Es ist nicht schlimm. Ja. Und das ist, ich habe Freundinnen, die gerade schwanger sind, die mich das zum Beispiel, das ist so eine Frage, die voll oft kommt, so, ja, aber Gott, wie ist denn es dann? Oh Gott, Vitoja, wir haben schon seit 8 Wochen nicht miteinander geschlafen. Ich bin im 8. Monat schwanger, voll schlimm. Und ich denke mir so, ja, ganz ehrlich, also sorry, aber 8 Wochen ist ja gar nichts. Ne? Also das ist ja sofort so ein Druck, dem man ausgeliefert ist, wenn man denkt so, oh Gott, wenn man in einer Beziehung 8 Wochen nicht miteinander geschlafen hat, dann bedeutet das, dass die Beziehung scheiße ist. Nein, bedeutet das überhaupt nicht. Also muss es nicht bedeuten. Es war mal in einer Beziehung von mir tatsächlich schon mal ein Hinweis darauf, dass es nicht so gut läuft. Kann es auch, finde ich, immer sein. Aber muss es nicht.
Ich kann das total nachvollziehen, weil ich dachte auch, dass ich niemals irgendwie eine Beziehung ohne Sex führen könnte, ohne dass es mir fehlt. Aber ich glaube, wenn man halt Kinder kriegt, dann ändert sich so krass der Fokus. Und bei dir ist es ja jetzt irgendwie nochmal verlängert, auch dadurch, dass du noch ein 2. Kind bekommen hast. Und ich bin mir auch sicher, dass sich das bei dir auch nochmal ändert.
Ey, ganz ehrlich, wann?
Naja, was heißt sicher?
Wann? Sag mir einfach nur, du kannst mir eine Uhr geben und mir dann mit dem Zeiger einstellen, wann ich in diesem Uhrzeiger-Kosmos Sex haben soll.
Aber das muss ich sagen, Toja, das finde ich ist nicht so das Argument, weil ich kenne das auch, wenn man Bock hat, dann kriegt man das überall unter, weißt du?
Ja, aber ich glaube, die Kinder immer wach sind, die Kita hat zu, ich habe hier.
Aber hast du so krass eine Libido gerade?
Ach ja, ich merke schon, es ist so ein kleines, zartes Pflänzchen, das sich hier gerade so durch den Boden stößt.
Eben, es ist ein zartes Pflänzchen, wenn es wieder so ein richtig ausgewachsener Baum ist, so, dann findest du auch die Zeit dafür.
Lella, meine Kinder, ein Kind ist immer wach. Und ist immer, wir sind hier zu Hause. Das ist die, ich ja, habe gerade okay. die Nachricht bekommen, dass ich nächste Woche. Das ist
vielleicht
Woche,
auch gemein, sowas zu sagen.
Ich habe nächste Woche, ist die Kita auch zu, ja. Ich habe, also jetzt die dritte Gott. Woche, zwei Kinder rund um die Uhr. Ich bin heute seit 5.30 Uhr wach. Ich muss um 9 Uhr ins Bett gehen. Ich weiß nicht, wann ich Sex haben soll. Es ist, ich weiß nicht, wann. Ich, weißt du, wann es gehen würde? Wenn das Kind Fernsehen schaut und ich das andere umgeschnallt habe. Dann würde es gehen. Theoretisch, weil dann beide still sind und das Kleine schläft. Aber ja, ich weiß nicht, ob jemand, der gerade zuhört, schon mal Sex hatte mit einem Kind in der Trage vorne dran. Ich nicht.
Jedenfalls ist es so, dass, ja, keine Ahnung, es ist vielleicht auch gemeint zu sagen, ja, wenn man das unbedingt will, dann kann man das schaffen.
Nee.
Also, was ich damit meine, ist, wenn du es so krass willst, weißt du, dann machst du es irgendwie dann doch möglich, obwohl es irgendwie nicht geht. Aber ich sehe auch, dass es halt kein Alltagsding ist. Ne? Also du kannst es halt nicht irgendwie so, ja. Aber das wird auch wieder anders sein bei dir, wenn die Kids ein bisschen älter sind.
Wenn die endlich also, beide Fernsehen schauen, ja? Wenn die endlich beide Fernsehen schauen. Dann mache ich Paw Patrol an 2 Stunden lang und dann geht die Tür zu und Mama und Papa gehen oh so richtig schön ein Abröhnen.
Ja. Ey, ganz ehrlich, ich fand das so witzig, wenn du so ein rotes Negligé mit so Fell, also natürlich Fake Fur,
so ein richtiger Milffummel
hast. Ja, total. Und dann auch so High Heels und dann kommst du kurz den Fernseher lauter machen und dann gehst du rüber ins Schlafzimmer. Und
dann stöckel ich so rüber. Ja. Habe ich schon mal gemacht tatsächlich. Habe ich schon mal gemacht. Weiß ich noch. Da habe ich mir was richtig Schönes angezogen, das Kind noch schnell gestillt und dann schnell rübergehuscht. Mhm. Ja, es ist wirklich schwer. Ja. Aber so ist das. Man muss da einfach durch. Das finde ich übrigens auch, das ist ein Garant für eine gut funktionierende Beziehung, wenn man über solche trockenen Pausen, sag ich mal, wenn man da herüberkommt, weil dann sieht man nämlich, aus was die Beziehung besteht. Was ist diese Essenz deiner Beziehung? Auf welchen Pfeilern ist diese Beziehung aufgebaut? Es gibt Beziehungen,
aber
die sind...
Aber das ist so ein bisschen so, da fühle ich mich jetzt persönlich angegriffen, sorry, dass ich dich unterbreche, aber weil das halt nicht deine Tortenstücke sind, die so groß sind, ne?
Das kann sein.
Also Sex gehört nicht... und bei mir ist es schon so, es heißt nicht für mich, dass es schlimm ist, wenn die Beziehung irgendwie auch zu einem Großteil aus Sex besteht, sondern das ist halt das, was ich irgendwie dann auch suche. Und zu sagen, dass das irgendwie schlecht ist, finde ich dann auch
unfair. Nein, das habe ich nicht gesagt. Dass es schlecht ist, das würde ich mir gar nicht anmaßen. Aber man muss sich bewusst sein, dass wenn man eine Beziehung führt und zwei kleine Kinder macht, also sich entschließt, Kinder zu machen, dass dein sexuelles Leben dann nicht mehr in dem gleichen Ausmaß stattfinden wird, in einer gewissen Zeit, wie es vorher war. Das ist ein Fakt. Und dann muss man
damit... Ich sag dir ganz ehrlich, Toya, als Menschen mir das gesagt haben, als ich schwanger war, war ich so, hä? Auf gar keinen Fall wird das bei mir passieren, ne? Mhm. Und ich meine, ich habe mich mit diesen Themen schon wirklich sehr lange auseinandergesetzt und war mir trotzdem so sicher, weil ich es mir nicht vorstellen konnte, dass ich irgendwie anders werde. Und vor allem in der Schwangerschaft war ich ja auch so einfach, meine Libido war so mega krass drüber.
Ich in der ersten auch.
So, deswegen war ich mir sicher, dass das nicht einfach mit dem Tag der Geburt aufhören kann.
Ja, aber wie ich es gerade beschrieben habe, es ist ja, wenn du zwei kleine Kinder hast und die Kita ist zu und es ist Corona und du hast keinen Babysitter, dann ist es nicht möglich. Du kannst...
Mann, Toya, sag mir einfach Bescheid, wann ich bin da.
Du kommst sofort jetzt hierher, nimm deine Kinder mit. Also es ist ja faktisch nicht möglich. Und was ich damit sagen will, ist...
Aber nur, wenn du das rote Negligé anziehst.
Für dich aber dann, ne? Nur für dich. Du musst ja, das anziehen. Du musst das die Kinderbetreuung anziehen. Ja.
Nein, du hast da was falsch verstanden.
Mein Freund muss das anziehen.
Jetzt wirst du aber hier ein bisschen dreist. Ich passe schon kostenlos auf deine Kinder auf.
Was ich damit sagen will, ist, wenn man sich entschließt, zwei kleine Kinder zu machen oder generell eine Familie zu gründen, dann muss man sich damit auseinandergesetzt haben, dass es sein kann, dass gewisse Dinge, auf die man vorher vielleicht Wert gelegt hat, wie Party machen, essen gehen, viel Sex haben, rund um die Uhr, überall in der Wohnung, dass man gewisse Dinge vielleicht mal kurz zurückstellen muss. Das kann man ja alles wieder genauso machen, wie man es davor gemacht hat. Aber es gibt Phasen, wo das halt nicht so laufen wird. Und dann muss man darüber sprechen in der Beziehung und sich fragen, packt man das so? Also weil das habe ich schon so oft gehört in Beziehungen, wo dann der Typ irgendwie, vor allem die Typen, muss ich sagen, die brauche ich auch nicht gendern, dann so, ich habe ja gar nichts mehr zum Bumsen gerade, weißt du? Also, dass die dann frustriert sind, weil die Frau vielleicht, weil sie 5 Stunden Haushalt gemacht hat und 20 Mal ein vollgeschissenes Kind gewickelt hat und dauernd stillen muss, dass die dann vielleicht nicht mehr so viel Bock hat, sich aufreizende Wäsche anzuziehen, das ist irgendwie nicht jedem Menschen klar.
Ja. Boah, ich finde so Typen auch echt richtig unangenehm.
Essen auf dem Tisch, ich habe 8 Stunden gearbeitet und jetzt will ich Sex, jetzt will ich einen Blowjob. Oh, leg das Kind weg. Das ist ja nicht mal so, dass das irgendwie eine kleine Prozentzahl ist. Das sind sicherlich viele.
Ja, weil die halt nicht diesen Hormon, diese Hormonumstellung auch so krass haben wie Frauen, ne? Wenn ein Kind kommt.
Ja, wir arbeiten ja da dran, ne?
Bei denen muss das alles so im Kopf passieren, weißt du, was bei uns irgendwie so total instinktiv passiert. Ja. Und ja. Unangenehm auf jeden Fall. Ich finde nichts unattraktiver als jemand, der gerade ein Kind in die Welt gesetzt hat und dann irgendwie andere Frauen irgendwie anbaggert. Oder, boah, naja.
Boah. Ist auch eklig.
Ja.
Bist du gerade glücklich in deinem Beziehungsstatus?
Ja, auf jeden Fall. Richtig doll glücklich. Bist du glücklich?
Ja.
Sehr das sogar. Freut mich.
Sehr sogar, weil...
Das ist so fast so, als ob wir miteinander glücklich wären.
Wir sind,
aber halt jeder
wir sind
für
glücklich.
Sich.
Das ist eigentlich schön. Weil wir sprechen ja heute so generell über Beziehungen, was einem in einer Beziehung glücklich macht oder was man sich in einer Beziehung vorstellt. Ich glaube, dass das für mich einfach eine totale Genugtuung ist gleich das falsche Wort. Aber es ist so eine Erleichterung, dass ich eine Beziehung führe, wo ich den Menschen, den Mann gut finde und auch noch sehe, dass er ein guter Vater ist. So, also dass ich wüsste, selbst wenn wir uns zum Beispiel trennen würden, aus welchem Grund auch immer, dass ich wüsste, ich habe sogar einen guten Vater. So. Und das ist irgendwie gerade, was mir so ein bisschen, ja, das gibt mir gerade Halt, muss ich sagen. Weil letzten Endes hat man das Gefühl, so die ganze Welt brennt gerade. Und also ist mein persönliches Gefühl. Dann tut es irgendwie gut, so einen Anker zu haben, ja.
Voll, das hast du richtig schön gesagt. Schade, dass Schatzi die Folge nicht anhören wird, aber
Schatzi weiß gar nicht genau, was ich hier
schicken wir ihm. Er kennt noch gar nicht den Namen.
Weiber.
Du hast so nie gesagt. Ne?
Hey, das kannst du ja, wenn wir doch irgendwann mal heiraten sollten, dann kannst du.
Du
ja,
und ich oder du und Schatzi?
Wir beide. Nee, wir beide meine ich jetzt. Dann kannst du ja für Schatzi mal diese ganzen Sachen rausschneiden. Also guck mal, was die über dich gesagt hat. Guck mal,
voll.
Was die Alte über dich gesagt hat.
Mein Gott, ist das viel Arbeit. Zum Glück haben wir eine Redakteurin.
Da kann ich schon mal anfangen. Was hat denn Single-Sein für dich, beziehungsweise nicht in einer festen Beziehung lebend, was hat es denn ganz generell für dich für, machen wir erstmal Nachteile?
Nicht Sex auf Knopfdruck. Das klingt total falsch, aber
Das habe ich auch nicht!
Ja, okay. Das habe ich schon, wenn ich in Beziehung bin, weil ich, glaube ich, eher nach Menschen suche, die immer eine krasse Libido haben. Und
ja.
Ich glaube, deswegen, das ist halt so voll unterschiedlich. Aber ja, also ich habe auf jeden Fall weniger Sex, wenn ich Single bin, würde ich sagen.
Das ist ein Nachteil.
Das, finde ich, ist ein Nachteil.
Außerhalb von Sex Nachteile?
Ja, natürlich. Man hat natürlich nicht so also ich habe schon sehr, sehr gute Freunde in meinem Leben, die ich so als Bezugspersonen auch habe. Aber wenn ich jetzt Single bin, dann ist da schon so eine Person weniger, die, also mit der ich so mein Leben teile einfach, ne?
Mhm.
Also das finde ich ist schon ein Nachteil. Und nee, das war's, glaube ich, erstmal. Was mir gerade jetzt einfällt. Aber ich bin halt auch gerade so, ja.
Du findest es gerade gut, so wie es ist, ja. Was sind denn richtige Vorteile, wenn man in keiner Beziehung lebt?
Also.
So, bis die nächsten 20 Minuten habe ich euch jetzt Folgendes zu sagen.
Ich habe mir da mal ein paar Stichpunkte gemacht. nein, aber ich finde halt gerade, wenn man zum Beispiel ein Kind hat und auch beruflich sehr eingebunden ist, hat man halt sehr wenig Freizeit so.
Das
und
stimmt.
Wenn man die dann auch noch mit einem anderen Menschen teilt, dann ist es halt ja, also nee, das mit dem Menschenteilen, das ist gar nicht das Negative. Das Negative, finde ich, ist, dass man noch mehr ein schlechtes Gewissen hat, wenn man mal was alleine macht. Also ich als Mutter, und das ist bestimmt nicht gesund, habe eh oft ein schlechtes Gewissen, wenn ich was ohne mein Kind mache. Wenn ich dann aber auch noch was ohne meinen Partner mache, wenn mein Kind gerade zum Beispiel beschäftigt ist, dann habe ich ein noch viel schlimmeres schlechtes Gewissen. Und das ist auf jeden Fall was, an dem ich für mich arbeiten muss, wenn ich irgendwie glücklich in einer Beziehung sein will. Aber ja, das ist auf jeden Fall jetzt gerade so mein krassester Nachteil, würde ich sagen. Und ja, ich bin einfach gerade, ich habe gerade so ein bisschen Freiheit geschnuppert. Ne? Also mein Kind wird irgendwie ein bisschen älter. Ich habe eine super tolle Kinderbetreuung inzwischen, die halt auch zuverlässiger ist als irgendwie, sage ich jetzt mal, Kita oder so, ne? Wie du ja auch gerade merkst.
Mir läuft gerade der Sabber runter, während du das erzählst.
Ja, komm, bring die Kids vorbei jetzt, das reicht jetzt, du, ja.
Wir wissen ja, du kannst bestimmt noch stillen. Du musst halt auch, kannst schon mal anfangen abzupumpen. Ja, kannst mein Kind auch mit stillen wieder.
Irgendwie, wenn man dann so ein bisschen Freiheit geschnuppert hat und wieder so für sich selbst auch mal Entscheidungen treffen kann, ne?
Mhm.
Gott, ey, ich war 2 Tage in Kopenhagen und tue jetzt so, als ob ich irgendwie so voll independent bin. Aber das macht so einen krassen Gefühlsunterschied. Weil man theoretisch könnte, weißt du, auch wenn ich es vielleicht nicht mache und nicht dauernd mache und jetzt nur einmal gemacht habe, weiß ich jetzt trotzdem, ich kann das machen. Und das gibt mir so krass so ein Gefühl von, ich bin frei, das reicht mir schon. Das ist ja alles so, das sind alles so Gefühlssachen. Das heißt nicht, dass man irgendwie jeden Tag eine Milf sein muss, die halt nicht sich, die sich der Verantwortung entzieht. Genauso wie man zum Beispiel in offenen Beziehungen nicht jeden Tag mit jemand anderem schlafen müsste, aber das Gefühl, dass man es machen könnte, wenn man da wirklich, wirklich Sehnsucht danach hat, das ist einfach was, was es krass ändert bei mir.
Ich kann ja mal Vor- und Nachteile einer Beziehung erörtern. Ich muss aber währenddessen denken, während ich rede. Das ist für eine stillende
Mutter.
Die
Nachteile, die schneidet Julia jetzt aber nicht in deine Hochzeitsrede rein, oder?
Nee, die bitte nicht. Die bitte dann nicht. Ich fange mal an mit den...
Das ist geil, wenn wir aus Versehen die falsche Aufzeichnung mitgenommen hätten.
Wo ich nur
hätten.
Bei ihn
Lester. Ja. Oh Mann, ja. So und da wieder kein Sex und hier Beziehung, boah.
Ich fange mal an mit den Nachteilen einer Beziehung. Das ist genau wahrscheinlich das, was du gerade gesagt hast mit der Freiheit. Wenn man mit einem anderen Menschen zusammenlebt, dann ist die ganze Beziehung und der ganze Tag, egal ob mit oder ohne Kinder, mit Kindern natürlich noch viel mehr, ist ein einziger Kompromiss. Du musst die ganze Zeit, also du teilst eben dein Leben, du teilst deine Wohnung, du teilst deine Sachen. Alles muss in irgendeiner Form abgestimmt werden. Ich meine hier keine Erlaubnis, aber ich kann halt nicht einfach sagen, so, ich bin jetzt mal 4 Stunden weg. Ich muss sagen, fragen, miteinander diskutieren, wie gestalten wir unseren Tag? Kann ich das jetzt machen oder nicht? Und kann ich jetzt duschen oder nicht? Kannst du mal das Kind halten? Bringst du das Kind ins Bett? Bringe ich das ins Bett? Das sind die kleinsten Fragen und alles muss abgestimmt werden. Und du machst die Dinge vielleicht dann nicht 100% so, wie du sie eigentlich tun würdest. Und das ist was, womit ich ganz, ganz lange zu kämpfen hatte. Übrigens am Anfang der Beziehung nie, weil ich am Anfang einer Beziehung da bin ich wie ein kleines Chamäleon. Ich passe mich dann sehr meinem Gegenüber an. Und ich finde das alles auch total schön dann. Ich kann ganz viel mich zurücknehmen und auf die andere Person einlassen und mich in das Leben des anderen einfühlen. Aber je länger man zusammen ist, desto mehr wird man wieder man selbst, finde ich. Weil man sich dann wieder daran erinnert, was man eigentlich will, was man eigentlich denkt. Und dann muss man gucken, ob das dann noch zusammenpasst. In unserem Fall passt es zusammen. Aber ich habe super oft das Gefühl, jetzt möchte ich sofort gehen und mir die Nägel machen lassen. Und dann kann ich das nicht. Und das ist so eine kleine Freiheit, die mir nur entzogen wird. Und das tut manchmal weh, muss ich schon ehrlich sagen. Also dieser ständige Kompromiss. Die 2 kleinen Kinder machen das natürlich nicht einfacher. Mit denen muss man ja auch dauernd Kompromisse schließen. So. Ich für die zumindest. Genau, das ist auf jeden Fall ein Nachteil. Ein Nachteil ist sicherlich auch, dass eine Beziehung, ich glaube, ich habe es hier irgendwo gelesen, ich hole es mal raus. Genau, nach durchschnittlich 3 bis 5 Jahren Beziehung nimmt die Frequenz, in der Paare miteinander Sex haben, deutlich ab. So, das ist so ein Durchschnitt.
3 bis 5 Jahre?
Ja, aber ich würde sagen, das ist
was ist das bitte
früher.
für eine Studie? Total, ich würde sagen 3 bis 5 Monate.
Ja, das würde bei mir jetzt nicht zutreffen, tatsächlich. Bei mir würde es nicht zutreffen. Also tatsächlich finde ich die Zahl, ich hätte wahrscheinlich eher so 2 bis 3 Jahre gesagt. 3 bis 5 finde ich schon crazy, wenn man da so eine Frequenz halten kann, die man am Anfang auch hatte.
Wer hat denn so viel Zeit? Oder vielleicht ist meine Frequenz auch ganz am Anfang einfach zu also
hoch.
Viel höher. Ja, zu hoch will ich jetzt nicht sagen, ist irgendwie so judgy, aber ja, wahrscheinlich. Weil ich bin so, wenn ich jemanden kennenlerne, würde ich gerne 24 Stunden am Tag Sex haben für 3 Monate und dann bin ich so, okay, und jetzt lass mal ein bisschen reden noch.
Auch ein Nachteil finde ich, gar nicht auf diesen Sex bezogen jetzt, sondern eher dieses Verliebtsein. Also was ich in meiner Single-Zeit oder wo ich vielleicht kürzere Beziehungen gehabt habe, was ich da sehr genossen habe und was ich auch wirklich vermisse, bin ich ganz ehrlich, ist dieses Verliebtsein. verliebt sein, das ist das also eines der schönsten Gefühle ever. Dieses Kribbeln im Bauch, wenn man jemanden kennenlernt und man merkt, oh, das sind auf einmal Schmetterlinge im Bauch, da entwickelt sich irgendwas. Egal, ob es sich zu einer Beziehung entwickelt oder ob es einfach eine tolle Affäre vielleicht ist oder ein paar Nächte, die man miteinander verbringt, das kann ja auch ein Schmetterlinggefühl sein, weil du jemanden mit nach Hause nimmst für eine Nacht. Dieses Gefühl, diese Aufregung, das hat man natürlich nach ein paar Jahren in einer festen Beziehung nicht mehr wirklich. Also ähnlich vielleicht und Ansätzen, aber dieses richtige, ich verliebe mich jetzt, wo man sich fühlt wie so eine Zwölfjährige, die total aufgeregt ist, das, ja, das vermisse ich so ein bisschen und das ist natürlich auch ein Nachteil, dass diese Schmetterlinge irgendwann in einer Beziehung tot sind. Oh Gott, das war ganz schön hart. Aber das entwickelt sich natürlich, um diesen Nachteil jetzt in einen Vorteil umzuwandeln. Das entwickelt sich natürlich im besten Fall in Liebe, in richtige, tiefe Liebe. Und das ist das, was ich in meinem Leben jetzt nicht mehr missen will. Also die Liebe, die ich jetzt empfinde. Das ist ja auch was, was man aufbauen muss, an dem man arbeiten muss und so. Und das ist mir mehr wert als dieses Verliebtsein. Deswegen ist vielleicht der Nachteil ein kleines Vorteil umgeschwappt. Und da kommen wir auch zu den Vorteilen. Für mich ist das jetzt gerade mit zwei Kindern, ne, muss ich betonen, ist es unfassbar geil, eine Person zu haben, die an meiner Seite ist, auf die ich mich 100% verlassen kann. Ich will betonen, dass das in meinem Fall so ist. Ich weiß, dass es viele Beziehungen gibt und gerade Partnerschaften gibt, wo Kinder mit im Spiel sind, wo man sich nicht auf den anderen verlassen kann. Das kann sehr schmerzvoll sein, sehr frustrierend sein. In meinem Fall ist es so, zum Glück. Und das ist für mich in meiner Beziehung ein absoluter Vorteil, dass ich weiß, ich bin nicht alleine, ich habe ein Problem, egal welcher Natur. Ich habe jemanden, mit dem ich rund um die Uhr darüber sprechen kann, der mich auffängt, der mich absolut versteht, der alles von mir kennt und bei dem ich mich 100% fallen lassen kann, wo ich so sein kann, wie ich wirklich bin. Und da kommen wir nämlich wieder zu diesem zur Chamäleon-Toya. Das ist eine Phase, die auch aufregend ist und ich bin ja auch irgendwie Schauspielerin. Ich bin jemand gerne, der, weiß ich nicht, entertained und so, ne? Aber das ist natürlich nicht die echte Toya. Und jemanden zu haben, der die echte Toya kennt, und du hast vorhin gesagt, man macht sich ja so angreifbar und man öffnet sich so doll. Und das ist was, was mir bei dieser Person, meinem Freund, sehr viel Spaß macht, die echte Toya zu sein. Der akzeptiert sie auch noch.
Toya, was hältst du von Paaren, die so nur noch wir sind? Kennst du so Leute?
Die so beide dann so, so also North Face,
selbe North Face-Jacken
anhaben.
Wir
Tracking-Schuhe.
Finden, ja, das ist jetzt auch
alles krass
überzogen, so stereotypisch. Aber ja, die halt nur noch als Paar irgendwie stattfinden, weißt du, wo du irgendwie so gar nicht mehr, also man kennt das ja irgendwie, wenn dann Freunde oder Freundinnen in Beziehung sind, dass man die gar nicht mehr alleine sieht dann.
Ich will ja nicht über jemanden urteilen. Es gibt sicherlich Beziehungen und Menschen, für die das Nonplusultra ist, eins zu werden, ein Mensch zu werden, alles gemeinsam zu denken, sich die Worte aus dem Mund zu vervollständigen. Für mich wäre es sehr, sehr giftig, weil ich finde, dass es ganz wichtig ist, dass man, wie ich es gerade schon erwähnt habe, dass man selbst bleibt. Dass man ein Individuum ist. Man ist zu zweit allein. Das ist, wenn man das schafft, dann ist das, glaube ich, dann ist das für mich tatsächlich eine Eigenschaft für eine gut funktionierende Beziehung. Wenn man zwei Leben, die zwei Individuen es schaffen, ein Leben gemeinsam zu führen, ohne sich selbst zu verlieren. Weil was man nicht vergessen darf, dass wenn man in so eins wird, dann vergisst man dann nicht vielleicht manchmal auch, was man wirklich will. Oder wer man wirklich ist?
Ich glaube, dass Identität eine unterschiedlich große Rolle bei Menschen spielt. Ich glaube, wir beide sind jetzt einfach Leute, für die eine eigene Identität super wichtig ist, weil wir uns auch so darüber definieren, würde ich sagen. Jetzt einfach mal von uns beiden gesprochen. Bei mir ist es auf jeden Fall krass so. Und deswegen, also ich bin auch in Anfangszeiten von Beziehungen, ich würde sogar sagen, im ersten Jahr auf jeden Fall, bin ich eher so, dass ich das noch so richtig genieße, dass man so ein Paar ist und dass so alles auch kennenlernen will als Paar. Und dann kommt irgendwann der Punkt, ist bei mir echt so nach einem Jahr eigentlich ziemlich genau, wo ich so merke, oh Mann, ich würde gerne mal wieder so eine eigene Person sein. Und wo ich dann wieder so ein bisschen versuche, Sachen für mich auch zu machen und mich selbst auch noch mal so ein bisschen zu finden. Und dann, wenn dann die Beziehung diese Phase auch gut mitgemacht hat, ne, dann finde ich, ist es mega geil. Weil dann ist nämlich genau das, was du sagst, dass man irgendwie so zwei eigenständige Personen ist, die aber halt eine sehr enge Bindung zueinander haben. Und ich glaube aber, dass da jeder so ein anderes Bedürfnis danach hat.
Das denke ich eben auch. Das ist, man kann es immer noch auf sich selber münzen. Ich persönlich will ja auch nicht mit mir selber zusammen sein. Ich habe ja meinen Partner nicht daran ausgewählt. Ach geil, der ist genau wie ich. Kann ich mich selber bumsen. Super.
Hä, hey, ne? Aber ihr habt doch dieselbe Frisur, oder?
Fast, Leila. Fast. Nur der Pony ist ein bisschen anders. Ja, also für mich ist es wahnsinnig wichtig, dass wir auch oft unterschiedlicher Meinung sind. Das finde ich sehr erfrischend für eine Beziehung. Weil viele Angst davor haben, glaube ich, auch zu streiten in der Beziehung oder wir haben zum Beispiel auch politisch nicht unbedingt die gleiche Meinung. Das ist
ja, vielleicht können wir es einmal ganz kurz ansprechen. Toyas Partner ist ziemlich engagiert in der AfD.
Ja, ganz große Führung, also ganz, ganz tolles. Er heißt Alexander, den Rest könnt ihr euch denken.
Wie schrecklich ältere das Männer. Einfach
wäre. Nee, um Gottes Willen. Nein, also so ist es nicht. Also möchte ich auch mal betonen. Ne? Aber wir haben einfach eine unterschiedliche Meinung und es sind natürlich Reibungspunkte. Ich persönlich finde das aber gut. Man muss nicht, man muss doch nicht so gleichgeschaltet sein. Das ist ja auch eine Erwartung, die wir oft auch in unserer Bubble haben, in unserer Gesellschaft haben, dass alle gleichgeschaltet, jeder muss grün wählen, jeder muss Lastenfahrrad fahren, jeder muss das. Nein, muss er nicht oder sie nicht. Man kann auch, es ist nicht eins nur geil und das andere ist nur scheiße so. Und das gilt in einer Beziehung auch, man kann auch unterschiedlicher Meinung sein und sich trotzdem lieben.
Es gibt ja auch die Theorie vom Paartherapeuten Gary Chapman, der sagt, die Liebe hat 5 verschiedene Sprachen und mit diesen Sprachen kommunizieren Menschen in Beziehungen. Und je mehr man irgendwie die Sprache der Liebe des anderen spricht, desto mehr geliebt fühlt sich der andere. Mhm. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast.
Hab's nie gelesen, tatsächlich. Ich kenn's aber.
Ich hab's auch nicht gelesen. Nee. Aber ich kenne die Zusammenfassung. Toya, kennst du deine Sprachen der Liebe?
Also mein erster Gedanke war, als ich gelesen habe, die 5 Sprachen der Liebe, war ich so, ja, wie soll denn das gehen? Niemand spricht 5 Sprachen. Also ein kleiner Prozentteil auf der Welt spricht 5 Sprachen. Vielleicht 2. Ja. Wenn man sich die Sprachen der Liebe dann aber anschaut, wie Gary Chapman das zumindest definiert hat, dann kann ich mir natürlich schon vorstellen, dass man ein bisschen mehr Sprachen sprechen kann. Die erste ist zum Beispiel Lob und Anerkennung. Dass man dem Partner, der Partnerin auch mal Komplimente macht, dass man ihr einfach Anerkennung schenkt.
Das hast du aber toll gemacht.
Aber tatsächlich weiß ich, was damit gemeint ist. Ich mache das tatsächlich proaktiv.
Ich auch. Es ist witzig, weil ich glaube, wenn ich das zurückbekomme, bedeutet mir das gar nicht so viel. Aber ich mache das gerne als Senderin.
Ja, ich finde es auch ganz toll, dann nämlich zu sehen, ist das schon so ein bisschen narzisstisch eigentlich, weil man genießt es dann, wie der andere sich freut und sich denkt, ja, ich habe das gerade gesagt, damit du dich freust.
Ich würde sagen, es ist positiv manipulativ.
Ja, stimmt.
Kommt aber auf jeden Fall, ich kann dir auf jeden Fall sagen, woher das kommt. Trauma.
Cool.
Ich will anderen Menschen ein gutes Gefühl geben, damit sie mir nicht gefährlich werden, ja.
Aber ist ja auch was Gutes. Also ich finde, es ist nicht nur eine Beziehung,
ist auch, was Gutes,
auch im Alltag.
Ja.
Wenn man jemandem was Nettes sagt, dann hat man einfach eine gute, positive Ebene. Also es ist immer schön, einfach was Nettes zu hören, egal ob das auf Äußerlichkeiten bezogen ist oder Mensch, es sind so Kleinigkeiten, der Kaffee schmeckt heute aber gut. Also wirklich, wenn ich wirklich sowas empfinde, dann spreche ich es auch aus. Und ich finde, das verlernt man nach ein paar Jahren. Man vergisst, dass es wichtig ist. Diese Kleinigkeiten, die sind wirklich wahnsinnig wichtig. Zweisamkeit wird hier genannt.
Du hast gar nicht auf meine Frage geantwortet, bevor du jetzt hier 5 Sprachen aufzählst.
Ja,
aber ich hatte gefragt, was deine Sprachen der Liebe sind, also die du gerne bekommst. Also wann fühlst du dich wirklich geliebt?
Interesse.
Okay,
einfach
kannst
Interesse,
du das vielleicht mit den 5 Sprachen einfach ausdrücken?
Ich gucke gerade. Geschenke, Zärtlichkeit, Hilfsbereitschaft. Das steht gar nicht da drin.
Interesse wäre dann sowas wie, also entweder Hilfsbereitschaft, also Unterstützung im Alltag, findest du ja auch, oder?
Das war was anderes. Ich finde, Interesse zeigen, also Interesse an dem Leben des anderen zeigen, das ist was ein wahnsinnig schönes Gefühl. Jemanden.
Dann ist es auch Lob und Anerkennung, würde ich ja sagen. Vielleicht. Anerkennung ist ja so, ich bewundere dich, steht hier als Beispiel, aber man kann das auch so, ich sehe dich so. Ne?
Vielleicht, ja. Also hätte mir jetzt zum Beispiel gefehlt, glaube ich, hier in dieser Auflistung, weil jemandem das Gefühl zu geben, du hast heute einen Job gehabt, ich würde gerne mehr darüber wissen. Wie war das? Oder ich habe gemerkt, du hast halt schlechte Laune, was bedrückt dich? So, ne? Also.
Aber das, ja, das finde ich ist total Lob und Anerkennung.
Okay.
Ist witzig, weil ich habe ja auch gerade gesagt, das bedeutet mir nicht so viel, aber in dem Zusammenhang, so von wegen, ich sehe dich und ich verstehe dich,
ja,
bedeutet es mir auch sehr viel.
Es ist eine Wertschätzung, es ist eine krasse Wertschätzung.
Ich glaube sowieso, dass jede Person diese fünf Sprachen spricht, aber ich glaube, es ist auch wieder so dieses Tortending, dass bei vielen Leuten einfach manche Anteile größer sind als andere. Mhm. Und bei mir ist es ganz krass, also meine zwei Sprachen der Liebe sind auf jeden Fall Quality Time und Physical Touch. Also Zweisamkeit und Zärtlichkeit sozusagen. Ich finde Zärtlichkeit so ein schlimmes Wort, weil das irgendwie so
wirklich
weich gespült ist.
Ich finde Zärtlichkeit ein total schönes Wort tatsächlich.
Okay.
Ja. Es gibt ein schönes Buch übrigens, Zärtlichkeit der Völker, Che Guevara. Kann man ja denken, was man will, aber ich finde Zärtlichkeit ist einfach ein schönes, hat ja viele, kann ja in vielen verschiedenen Kontexten benutzt werden. Schönes Wort.
Okay, ich krieg so einen leichten Kotzreiz.
Okay, crazy. Ja, das ist, ich finde, diese Folge macht, also mir jetzt auch krass bewusst, wie was man für einen unterschiedlichen Fokus haben kann, was einem in der Beziehung wichtig ist. Ist crazy.
Ich finde sogar, dass das in Beziehung sich ändern kann. Weil, also ich bin jemand,
sieht man ja.
Ich bin immer in Bewegung, so weißt du, ja. Also auch was alle Bereiche angeht eigentlich. Mhm. Und bin nie so, also wenn ich so wirklich mal im Stillstand bin, dann fühle ich mich oft unwohl damit. Mhm. Und bei mir ist es auf jeden Fall so, dass sich auch meine Sprachen der Liebe ändern oder auch eben meine Bedürfnisse. Hm. Und ja, ist natürlich dann auch immer ein bisschen schwierig, wenn Leute in Bewegung sind und dann am besten zwei Menschen in einer Beziehung sind, die in Bewegung sind und dass sich das dann trotzdem immer wieder zwischendurch synchronisiert, ist eine Challenge.
Lass uns mal durchstapfen hier in den Sprachen. Wir haben die alle schon irgendwie besprochen heute, deswegen würde ich jetzt gar nicht so viel krass drauf eingehen. Wir haben uns ja unsere Sprachen schon genannt, das ist ja eh das Allerwichtigste, was wir immer denken. Zweisamkeit ist wichtig. Geschenke von Herzen darf man jetzt aber nicht vermischen mit, du musst jetzt jeden Tag Schmuck mit nach Hause bringen, sondern das können auch nicht materielle Dinge sein. Also hier steht zwar jetzt auch mal wie Blumen oder ein Lieblingsjoghurt, ist bei uns tatsächlich ein Thema. Mir macht es wahnsinnig viel Spaß, Lieblingssüßigkeiten mitzubringen oder, also ohne Scheiß, irgendwie mal was Nettes vom Bäcker oder so. Ich finde es einfach wirklich eine schöne Aufmerksamkeit, kann aber auch mal was Immaterielles sein, wie ein Zettel oder so. Ey, ohne Mist, mal einen Zettel zu schreiben mit ich liebe dich, in den Spiegelschrank, ins Badezimmer hängen oder so, das hat so krasse Auswirkungen auf eine Laune. Kann ich von mir nur selber sagen.
Schwierig nur, wenn man es auf eine leere Klopapierrolle hängt, aber.
Dann ist er schlecht, ja, dann ist schlecht.
Meine Sprache der Liebe ist passive Aggressivität.
Dann haben wir hier Hilfsbereitschaft, also Unterstützung im Alltag, kleine Gesten und Dienstleistungen. Das kann sowas sein wie Mensch.
Dienstleistungen.
Also was ich zum Beispiel total nett finde, ist jemandem Dinge abnehmen. Also das können so Sachen sein, lass mich das tragen oder ich mache heute die Küche. Das klingt alles so banal, das, was ich hier sage, aber wenn man in einer Beziehung lebt und gerade Kinder sind mit im Spiel, dann sind es Sachen, die belastend sind. Wirklich Haushalt, Müll runterbringen, immer die gleiche Scheiße machen, jeden Tag, wenn man keine Hilfskraft hat, das alles selber macht, Kinderbetreuung. Kinder waschen, das ist unsexy, das hat nichts mit deiner Beziehung zu tun und trotzdem muss es gemacht werden. Und wenn dann jemand sagt, weißt du was, setz du dich doch jetzt mal in die Badewanne, ich mach das, ist geil.
Oh, ja, mega geil. Da würde ich sofort zu Physical Touch übergehen danach.
Ja, da sind wir auch schon. Physical Touch, Zärtlichkeiten, das Hasswort von Layla. Generell Berührungen zum Beispiel, wie Händchen halten, umarmen, einfach mal ein Küsschen vielleicht geben. Habe ich ja, glaube ich, in irgendeiner Folge auch schon mal gesagt, dass ich finde, dass das in meiner Beziehung einen krassen Impact haben kann, wenn man einfach mal jemand sagt, hey, du schaust halt echt hot aus. Du siehst auch richtig sexy aus. Aber einfach mal eine kleine Berührung. Wenn man das schon gar nicht mehr gewohnt ist. Es kann nach Jahren passieren, dass man sich nach 2 Wochen fragt, wann habe ich meinen Partner nicht das letzte Mal geküsst? Wann haben wir uns das letzte Mal umarmt? So einfach umarmt, liebevoll. Wann sind wir das letzte Mal draußen einkaufen gegangen und haben Händchen gehalten? Das sind so banale Sachen. Sollte man mal drüber nachdenken.
Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, wie ihr beide Händchen haltet draußen beim Einkaufen, weil ihr einfach zwei Kinder habt. Und ich glaube,
it's impossible.
Man braucht irgendwie so am besten 10 Hände mit zwei kleinen Kindern beim Einkaufen. Aber wobei, das wird auf jeden Fall nochmal krasser.
Ah, Händchen halten ist was wirklich, wirklich Schönes. Ich finde, jeder kann sich mal jetzt zu Hause hinsetzen und mal sich selber fragen, was ist die eigene Sprache der Liebe? Was ist einem, worauf legt man Fokus? Worauf legt man Wert? Und dann weiß man auch, was man selber für ein Typ ist, was man für eine Beziehung will oder ob man vielleicht auch einfach gar keine will.
Ja, ich würde sagen, wenn ihr jetzt in der Folge gemerkt habt, wow, all eure Bedürfnisse werden nicht vom Partner oder von der Partnerin erfüllt, dann dump him oder
Tschüssikowski. Und das sagen wir jetzt auch zu euch. Tschüssikowski.
Kommt auf die gute Seite. Jo, wir hören uns nächste Woche wieder.
Geil. Bis dann. Tschüss.
Der 7-1-Audio-Podcast-Tipp.
Mensch. Ich muss nur Britney sagen und sofort startet Kopfkino, oder?
Britney! Britney Spears is back in the hospital.
Oh, baby.
Thank you, Britney.
Free Britney now! Free Britney now!
Britney, bitch.
Kopf kahl rasieren, mit Madonna knutschen, Python um den Hals, Schuluniform, Kevin Federline, Kinder, Scheidung. Meine Güte, Britney Spears Leben läuft irgendwie in doppelter Geschwindigkeit. Wahnsinn, was sie alle schon so erlebt hat. Und ich finde, es wird Zeit, das mal ganz in Ruhe zu erzählen. In 4 Kapiteln. Von den Anfängen im Südstaaten-Kaff bis hin zum Vormundschaftsdrama mit ihrem Vater. Und alles dazwischen natürlich auch. Mein Name ist Elena Gruschka und in meinem Podcast Mensch bespreche ich diesmal Britney Spears. Mensch Britney, wie immer, jeden Donnerstag.
Mensch.
Bis dann, love you, bye.
Tschüss, ciao.
Ciao, 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 ciao.
Strong Britney.
Yeah, I'm embarrassed. Can we stop?